Ja, ich möchte alle herzlich begrüßen. Ich möchte noch auf den gestrigen Abend zurückkommen. Ich habe ja über das Lied Mose gesprochen und ich glaube, ich habe etwas nicht ganz verständlich rübergegeben. Wir haben ja aus dem Lied Mose den Vers 39 auch zitiert, aus dem 5. Buch Mose, und zwar Kapitel 32, diesen gewaltigen Ausspruch des Mose, der später dann von Paulus und von anderen Brüdern ja auch aufgegriffen wird und ins Zentrum gerückt wird, ins Zentrum des Heilshandelns Gottes. Also Kapitel 32, Vers 39. Da spricht er: Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Das heißt mit anderen Worten, niemand, der mir auch entweichen kann. In Lukas 15, 18, eben wir haben das dann erwähnt, Lukas 15, 18, das, die sogenannte Begebenheit, Darstellung vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15 oder wie man diesen Abschnitt bezeichnen will, der barmherzige Vater oder der verlorene Sohn. Jedenfalls wissen wir, der Vater lässt den Sohn gehen. Der Sohn ist sein Vater. Und wir haben auch darauf hingewiesen, der Sohn war sehr frech, denn er fordert vom Vater, was ihm zwar rechtmäßig nach der bestehenden Ordnung zugehört. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt einen Vergleich mache, wir sind auch Erben von Gott. Warum? Und das ist wichtig, weil wir von Gott erwählt sind, nicht weil ich mich erwählt habe, sondern weil wir von Gott erwählt sind und im Laufe der Geschichte jeder in seiner Generation, der dazugehört, herausgerufen wird. Aber das Handeln, es ist das Handeln Gottes. Und wenn nun so ein Erbe, zum Erbe eingesetzter als Sohn, davonläuft, der Vater lässt ihn gehen. Das heißt, wir haben für eine bestimmte Zeit auch einen gewissen freien Willen. Und er lässt gehen. Und wir sehen ja, er gibt ihm sogar, äußerlich gesehen, was ihm zusteht, und er bringt es vor die Hunde, vor die Schweine, haben wir gesagt, nicht? Und er geht zugrunde. Und was ich sagen wollte, nun kommt ja der Sohn heim. Also ich will sagen, was der Vater über den Sohn sagt zu seinen Knechten, siehe, sagt er, dieser mein Sohn war tot. Tot. Und auch zum älteren Bruder sagt er, der war tot. Jetzt lebt er wieder. Wie kommt ein Toter zum Leben? Das wollte ich eigentlich hervorheben, habe das zu wenig getan. Ein Toter kann nicht aus sich selbst zum Leben kommen. Ein Toter kann auch nicht aus sich selbst in sich gehen. Verstehen wir? Er war tot. Also wir alle haben schon Tote erlebt. Und die sagen nichts mehr. Da kannst du zupredigen, Bibelstunde halten, die bleiben stumm. Nicht? Da kommt nichts mehr. Tod ist tot. Und die Bibel will uns ja sagen, mit Tod will uns sagen, dass du ja nicht dich rühmst in etwas von Menschen oder von deinen, Epheser Kapitel 2, Vers 8, sondern da ist nichts mehr zu erwarten. Damit will ja Gott zeigen, wie groß er ist, sein Wesen und seine Gnade und alles Gnade ist, nicht? Wie er in Gnade handelt. Und Gott wirkt nun in diesem toten Sohn durch seine Gnade, dass in den Tod Leben hineinkommt, eine Erkenntnis der Sünde, er bereut, er sagt, jetzt mache ich mich auf und gehe heim zum Vater und bekennt es dann. Aber das hat der Vater gewirkt. Nicht der Tote.
Verstehen wir?
Da war nichts mehr. Das macht Gott groß und zeigt uns, was Mose bereits gesagt hat. Es ist alles Gnade. Nicht? Mose hat die Gnade absolut auf den Leuchter gestellt. Auch wenn das Gesetz dazwischen kam, als Gericht. Nicht? Und Paulus sagt es dann auch sehr schön im Epheserbrief, Kapitel 2. Paulus kommt auch auf das zurück, nicht? Und sagt uns, wir sind ja mitbeteiligt, denen aus Ephesus oder alle haben ja diese Briefe damals gelesen, eigentlich alle Gemeinden soweit. Da sagt in Kapitel 2, Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen. Nicht? Ich finde das so gewaltig. Und sagt dann gleich ein paar Verse weiter, denn aus Gnade seid ihr vom Tod zum Leben erweckt worden, also aus Gnade seid ihr errettet. Errettet heißt vom Tod zum Leben gekommen. Er hat es gewirkt durch Vertrauen, wie der verlorene Sohn dann, die Gnade wird wirksam, er fängt Vertrauen, nimmt Vertrauen auf und macht sich auf, erkennt, ich habe gesündigt. Also die Gnade bewirkt ja auch Erkenntnis, wie gottlos gehandelt worden ist. Und er schenkt den Aufbruch. Darum sagt Gott, ich töte. Und in Römer 11, 32 sagt er hat alle in den Tod eingeschlossen, in den Ungehorsam, das heißt der Tod, damit er alle begnadige. Also da ist kein Mensch jemals, der sich rühmen könnte, aus eigener Kraft Gott gesucht zu haben und gefunden zu haben. Paulus sagt in Römer 3, niemand sucht Gott. Keiner, da ist nicht einer. Verstehen wir? Und das gibt Gott eigentlich die ganze Ehre. Er wirkt zu Paulus, verdeutscht das dann noch einmal, verdoppelt das, wenn er sagt, als in Galater 1, 13 und folgende, wenn er sagt, als es dem Vater gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, naja, dann konnte ich den Vater erkennen, wie er wirklich ist, und heimgehen zum Vater, wie der verlorene Sohn. Aber erst über Jeschua. Nicht? Er wird dann als das Gnadengeschenk ins Herz gelegt und wird zum Weg zurück zum Vater. Und so hat er alle in den Tod hineingegeben, in Adam, in seinem vollkommenen Wissen, und um seine Liebe noch größer und vielfältig darzustellen, damit er eins nach dem anderen begnadige, einem nach dem anderen das ins Herz gibt, einem Toten nach dem anderen und zuerst den Erstlingen. Und darum sagt Paulus also im Epheserbrief Kapitel 2, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen. Und dann liest man da weiter und eben im Vers, oh, das sind gewaltige Verse, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Liebe oder an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, um seiner Wesensart willen, heißt das. Um seiner Wesensart willen, Vers 4 von Epheser 2, womit er uns geliebt hat, das heißt unverdiente Liebe, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, noch einmal wiederholt er es, weil in Paulus war das wichtig, dass dieser Gott den Mose bezeugt, dass es der Gott ist, wie unser lieber Bruder Armin gestern Abend sehr schön gesagt hat in der Einleitung. Yahweh, das ist nur das Wesen von Yahweh, von keinem anderen sonst, nicht? Und darum will er auch so genannt sein, von Generation zu Generation, immer. Alle, die das Wort Yahweh hören, wissen, ach, das ist der Gott, der Wahre. Da hat niemand bei den Götzen, da meinen alle, sie hätten etwas zu sagen, sie hätten sich das Leben gegeben oder ihr habt das Leben von dem und der sagt und ich von dem und so. Und da sagt Paulus dann gleich danach, nichts da. Er hat uns, die wir tot waren, mit seinem Wesen, seiner Gnade, in dem Maschiach, in seinem Messias, seinen Gesalten, den er dazu bestellt hat, lebendig gemacht und sagt dann, das ist Liebe. Gnade, Liebe, Gabe von Gott, von diesem Jahwe, dass du lebst, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Nicht aus dem eigenen, nicht? Und er sagt in Johannes 8,44, der Satan, der Teufel, die Mächte der Finsternis, auch gute Mächte, aber die nicht in Gott sind, sind für Gott tot. Aber sie nehmen alle aus dem eigenen. Ja, wo sollten sie es hernehmen? Dass sie ja tot sind, haben sie nichts auf Gott hin. Wissen es vielleicht nicht. Alles muss ja Gott dienen, aber sie wissen es nicht. Also, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern über seinen Messias, Yeshua, damit er in den kommenden Zeitaltern, wie wir schon hörten in diesen Tagen, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, also sein Liebeswesen, an allem offenbar werden lassen wird. Durch uns, in dem Mashiach als Haupt, mit uns. Und da fängt er jetzt an, ja schon, in der Zubereitung. Und dann kommt die große Konklusion, denn aus Gnade seid ihr errettet. Erkenne das doch. Du hast nichts zu bieten. Also wenn jemand in sich geht, ist da voraus, dahinter die Gnade, nicht? Die Gnade, die es wirkt. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist das Geschenk. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Verstehen wir, was ist das für ein unvorstellbares Evangelium? Sowas habe ich nie gehört. Also ich habe früher sowas nie gehört. Und ich wüsste nicht wo. Ich habe Philosophie sehr gerne studiert. Also die Philosophie hat mich total vereinnahmt. Ich hätte mein Leben lang damals nur Philosophie studiert. Weil all diese Gedankengänge der Menschen, der großen Gelehrten, fantastisch, nicht? Aber sie führen immer in eine Sackgasse. Irgendwann plötzlich ist Schluss. Das spürt man. Nicht, ihr wisst ja, jeder, der Priester werden will, katholischer Priester oder katholische Theologie studieren will, muss zuerst Philosophie studieren. Sonst wirst du nicht geweiht. Also man gibt zuerst den menschlichen Gedanken und Denken die Ehre. Zuerst kommt der Mensch und seine Gedanken und dann kannst du die Bibel lernen. Weil man Angst hat, wer einfach an die Bibel rangeht, der kommt an den Gott Jahwe ran. Und er schmeißt natürlich unser ganzes philosophisches System global auf den Kopf. Aber das geht doch nicht. Wo kommen wir da hin? So, so sagen sie, nicht? Naja, also da merken wir sofort, was ist da los mit einer Kirche, die ihren ganzen Gottesglauben auf Philosophie baut, auch die liebe Zeit. Da machen wir und alle verstehen, nicht? Ja, also wir wollen die Menschen nicht schlecht machen. Die können ja eigentlich gar nicht anders, dass sie in ihrem Wesen als Tote gelten, dass sie noch nicht mit auferweckt sind, dass sie nicht Erstlinge sind. Aber uns soll das doch gesagt sein, dass wir, die wir begnadigt sind, während unserer irdischen Tage, da wir freien Willen haben, jetzt, damit gut haushalten. Wir tragen deine Verantwortung. Der Vater lässt uns wohl gehen, aber aus seiner Hand fallen können wir nicht mehr. So wie der zweite Sohn, der ist nie aus seiner Hand gefallen. Nicht? Also, und dann sagt Paulus so schön, denn wir sind sein Gebilde in dem Mashiach Yeshua, in dem Messias, geschaffen. Wir sind ja neue Menschen. Das heißt, zu guten Werken. Jetzt folgen daraus die Werke, aber nie die Werke, damit wir errettet werden. Nein, weil wir begnadigt sind, wollen wir Gutes tun. Und wir werden sogar innerlich animiert, wir spüren das, so wie Yeshua selber es getan hat. Die Gott zuvor bereitet hat, der Vater, damit wir in ihnen wandeln. Und das fängt ja hier an. Und dann in den himmlischen Zeitaltern wird es sich an uns verherrlichen, nach Vers 6, nicht? Ne, Vers 7, Epheser 2, 7, das kann man sich gut merken. Epheser 2, 7, nicht? Wenn man dann mal etwas traurig ist, ja, dann kann man diesen Vers lesen, sagen, du, mein Gott wird sich auch an mir und durch mich in den kommenden Zeitaltern unermesslich verherrlichen. Wenn wir dann unsere Herrschaft antreten, nicht? Ich erinnere mich damals, ich habe gedacht, nee, herrschen will ich nicht. Das liegt mir nicht. Also, nee, lieber WC putzen und Schuh putzen, das liegt mir nicht mehr. Aber herrschen, na. Also das, na, da haben wir was falsch verstanden. Ja, das ist ganz anders, nicht? Wir haben solche Vorstellungen, wie sie alle in der Welt, in der Geschichte dargestellt sind. Negative, böse Zeugnis im Laufe der Geschichte, wer Geschichte studiert, auch du liebe Zeit. Manches war gut, manches besser, manches sehr gut, aber das meiste war nicht so gut. Also, wie die Herrscher geherrscht haben, nicht? Ja, Joshua sagt einmal, was machen die Herrscher? Sie beuten aus, nicht? Sagt er. Und sagt, bei euch soll es nicht so sein. Einer diene dem anderen. Und so wird unsere Herrschaft sein. Ein Dienst. Ein Dienst an jenen Menschen, die noch tot sind. Nicht? Eben darum in den kommenden Äonen, Zeitaltern, bis alle hergedient sind, so wie der verlorene Sohn, und ihre Knie beugen werden und mit ihrer Zunge bekennen werden. Wahrlich, Herr ist Joshua, zur Ehre Gottes Jahwes. Was wird das sein? Und wenn dann alles, das Haupt mit den Gliedern, wir zusammen dem Vater, alles ihm übergeben, damit der Vater alles in allem sein kann, da schlägt er uns fast um. Es hört sich an wie ein Märchen, aber es ist lebendiges Wort, auch bezeugt. Das ist Evangelium, frohe Botschaft. Das ist ein Gott. Das ist ein Gott. Da kann das arme, verkehrte Menschlein, sei es Hitler oder wer gewesen ist, mit allen grausamen Folgen, wir wissen, alles dient Gott und Gott ist ein Erstatter all dessen, was jemand gelitten hat. Das geringste Leiden wird mächtig erstattet sein. Und ich bin überzeugt, so dass jeder sagen wird, hätte ich nur mehr gelitten auf Erden. Im Nachhinein, rückblickend, wenn man die Erstattung sieht. Und darum sagt ja Paulus, dass die Leiden, Römer 8, 18, der Zeit jetzt in kein Gewicht fallen, im Verhältnis zur Herrlichkeit danach. Also, ich habe manchmal gedacht, der Paulus ist nicht bei Trost. Wenn ich da alle Tassen im Schrank, wenn dann so richtig leidest, also Zahnschmerzen oder was, Kopfweh oder ich weiß nicht was, furchtbare Leiden oder anhaltende Leiden, unerträgliche Lebenssituationen, schwere, harte Lebenssituationen jede Nacht. Das weiß Gott. Und das wusste auch Paulus. Wenn wir drin sind im Leiden, nicht? Dann ist das gar nicht so präsent. Nicht immer. Dann kann man das tatsächlich vergessen. Aber wir werden herauskommen. Also, ich habe im Laufe meines Lebens in meiner Verwandtschaft auch viele Leiden sehen. Eine alte Tante, als Kinder sind wir am Silvester immer zu der Tante und da gab es so diese Ringelkuchen oder wie sagt man, bitte? Ja, so gebackenes, es waren so Ringe, man konnte sie in den Arm nehmen und da sind wir immer zu allen Verwandten. Am Silvester gab es dann eben diese, bei uns so diese Ringelkuchen. Und ich weiß, diese Tante als kleines Kind, ich glaube, ich war so alt wie der Raphael, und dann so, die hat immer gesagt, Kinder, bete, dass ich sterben kann. Ach, ich habe so Schmerzen jeden Tag. Bete, dass ich sterben kann. Ja, die sitzt heute nicht mehr da und leidet. Ach, die ist schon vor 50 Jahren gestorben. Nicht? Also das Leiden hat ein Ende. Das Leiden hat immer ein Ende, sonst wäre Gott nicht Gott. Und das bezeugt er ja. Ich zerbreche und dann hebe ich wieder auf. Er lässt nie, er macht nie etwas kaputt, er schickt nie etwas in die Hölle. Hölle heißt Gericht, Wiederherstellung. Echt übersetzt, nicht? Also er lässt nie in die Gerichte gehen und belässt den Menschen im Gericht. Egal welche Art von Gericht, ob wir das selbst verschuldet haben oder andere an uns oder weil es zur Gesamtheit der gefallenen Schöpfung gehört, da gehört dazu Leiden, nicht? Und darum hat Paulus ja, was wir gestern auch zitiert haben, im Römerbrief Kapitel 5 gesagt, wo aber die Sünde, Römer 5,20b, wo aber die Sünde überströmend geworden, nicht wahr? Also die Sünde ein Übermaß erlangt hat. Was waren wohl die schlimmsten Leiden dieser Welt? Wer weiß es? Gott weiß es. Und jeder Mensch empfindet die Leiden anders. Also wo das Böse in seiner Weise überströmend war. Und ich finde, das steht es bei euch auch überströmend? Mächtig war, also geherrscht hat, Macht, nicht? Oder was gäbe es noch für ein Wort, ich weiß nicht, wie es bei euch steht. Da sagt Paulus, da kann man nichts machen. Nicht? Wo Hölle, der zweite Tod, überströmend ist, sagt Gott, da kann ich nichts mehr machen. Dann würde Gott sagen, es gibt noch einen Gott über mich, nicht? Ja, er würde ja das sagen. Er würde sich selbst verleugnen. Denn dann stimmt das, was er dem Mose geoffenbart hat, dass er der alles begnadigende Gott ist, würde ja gar nicht stimmen. Verstehen wir? Und darum ist das Zeugnis lebendig, wo die, alles überströmend, da sagt Paulus so schön, da ist die Liebe Gottes, das Wesen Gottes noch überschwänglicher. Also es geht immer weiter und holt es zurück. Nicht? Also es ist doch gewaltig. Ich weiß, dass viele Gläubige sich wehren und sagen, na, das kann nicht stimmen, wenn der Mensch sich nicht bekehrt und nicht will, weil sie das, was zu Israel geredet war, immer auf die Welt beziehen, die Gott nicht kennt. Verstehen wir denn durcheinander? Die vier Evangelien, die waren nur für Israel. Und dann übertragen sie das auf alle Welt und gehen auf die Straßen und machen die Leute verrückt. Und darum ist auch so eine Ablehnung gegen die christlichen Gemeinden da. Sie sind oft selber schuld an ihren Leiden, weil sie das Ganze durcheinander wirbeln. Das kommt aus der Ersatztheologie, weil man Israel alles gestohlen hat und jetzt damit hausiert und sagt, die Welt ist Israel. Nee, so nicht, das geht doch nicht. Wenn man nicht unterscheidet, was Jeschua zu Israel sagte, das war knallhart, weil Israel war erzogen von Gott auf Jeschua, auf den Messias hin. Israel war erzogen über die Propheten. Gott hat über die Propheten sein Volk erzogen, den Messias aufzunehmen. Und da spricht er ganz klar. Wer Jesus nicht aufnimmt, der kommt ins Gericht, in die Hölle. Das sagt er zu denen, zu diesen Juden. Und doch nicht zu irgendeinem Buddhisten oder der überhaupt nicht weiß, wer der Gott Abrahams ist. Aber was kann ich dem sagen, wenn du Jesus nicht annimmst, kommst du in die Hölle? Ja, da werde ich mal drankommen, ganz böse, wenn ich so die Perlen Gottes vor die Schweine werfe. Ich kann mit den Menschen darüber reden, aber nicht so, verstehen wir? Weil da mache ich sofort Gott mies und madig. Verstehen wir? Es geht ja hier ums Bild Gottes, ums Wesen Gottes. Einem Buddhisten, schauen wir mal, wie Paulus in Athen redet. Paulus ging ja immer zuerst zu den Gottesfürchtigen. Wir sagen, er ging zu den Heiden. Er ging gar nicht zu den Heiden. Stimmt nicht. Er ging zu den Gottesfürchtigen. Können wir ja alles nachlesen. Aber es ist auch so eine komische Verdrehung. Er ging immer zu den Gottesfürchtigen. Das heißt, zu solchen, die sich zur Synagoge hielten, aber nicht beschnitten waren. Die galten zwar unter den beschnittenen Juden Gläubige zweiter Klasse. Aber sie ehrten den gleichen Gott und hielten sich an die fünf oder vier Satzungen. Also, wenn sie übertreten wollten, mussten sie ein Gelübde machen, dass sie nicht mehr zurück in die Götzentempel gehen. Wir haben das diese Woche erwähnt. Und dann sind sie ins Jüdische eingewurzelt worden, nicht? Feierten den Schabbat, nahmen an den jüdischen Danksagungsfeiern und Festen teil. Und so galten sie als Gläubige. Paulus praktizierte das später auch so. Aber in Athen, das ist eine einzige Stelle, da geht er dann hinauf zum Marktplatz. Er ist ja heute noch in Athen sichtbar, etwas erhöht. Und jetzt spricht er dort zu den sogenannten Heiden. Und da sagt er nicht, also wenn ihr Jesus nicht annehmt, kommt ihr alle in die Hölle und da kommt ihr nie mehr raus. Sondern ihr sagt ihnen, kehret um. Gott hat einen Mann bestimmt, der einmal alles beurteilen und richten wird. Da die Athener ja gierig waren nach neuen Gottheiten und ja den Altar des unbekannten Gottes dort oben in der Gegend hatten, konnte er da anknüpfen. Aber achten wir mal drauf, wie sachte Paulus vorgeht. Ganz anders als Joshua zu den Juden, die vorbereitet waren, erzogen waren darin. Und wenn wir diesen Unterschied nicht beachten, das heißt nicht, dass wir nicht alle Menschen ansprechen sollen, aber wie wir sie ansprechen. Also wenn ich zurückdenke, wie uns freikirchliche Leute angegriffen haben oder so, wie die uns angegangen sind, also das war so abstoßend. Und heute denke ich manchmal, mein Gott, wenn wir wieder hören, jetzt letztens sagte mir jemand, wir wollen ein Tal einnehmen für Gott. Uff, gut gemeint. Dann haben sie natürlich zuerst das Tal abgewandert, Spaziergang, die Dämonen rausgetrieben. Ich wollte dem Bruder sagen, das haben schon Tausende von dir gemacht. In dem Tal kann es keine Dämonen mehr geben. Seit 20 Jahren werden sie hinausgejagt. Verstehen wir? Ja, arme Leute eigentlich. Gell? Aber erwachsene Männer, aber sie schauen nicht in die Schrift rein. Das ist das Problem. Gell? Sie übernehmen menschliche Gedanken und Satzungen. Und dann, naja, jetzt macht man eine Evangelisation, es kommt niemand und dann geht man Leute auf die Straße und sagt, du, entschuldigen Sie, haben Sie im Moment gesagt, wenn Sie Jesus nicht annehmen, also dann kommen Sie in die Hölle doch. Das ist ja nicht ganz, nicht? Und dann ist ja ganz klar, dass in den Regierungsgebäuden beraten wird, wie man solche Menschen Schranken setzen kann. Verstehen wir, das ist nicht immer alles koscher. Weil manchmal wird dann so gesagt, oh, die armen Gläubigen, was die alles erleiden und erdulden. Und dabei sind sie so mutig und bekenntnisvoll und so. Das ist eigentlich, entschuldigt, wenn ich das so erwähne, weil da wird das Bild Gottes, das Wesen Gottes verlästert. Ich nutze jede Gelegenheit im Zug und so, um mit Leuten über Gott zu reden. Aber versuche es anständig zu tun. Weil wenn er die Gnade nicht gibt, so wie bei Paulus, als es Gott gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren. Ich bin Wegbereiter vielleicht. Ich kann mal jemanden ansprechen. Aber wenn die Gnade von oben nicht hereinwirkt, weil dieser Gott ist ja lebendig da, präsent da. Wir tun manchmal so, als wäre er weit weg. Als wäre er in die Ferien gegangen nach Honolulu. Und jetzt muss ich alles machen, nicht? Ich muss predigen und bekehren und die müssen gerade auf die Knie. Ja, so geht es doch nicht. Ich meine, wir haben das damals auch gemeint, aber wir haben es auch vom Wort her belehren lassen. Nicht? Also unser Gott ist ein so allmächtiger Gott und umfassender Gott. Und er zeigt uns, wie klein wir sind. Selbst wenn wir predigen oder reden, Menschen ansprechen, nicht? Sind wir immer noch klein und unnütze Knechte und dürfen uns doch freuen, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden dürfen. Aber Gott gibt sein Wesen hinein. Ja, ihr Lieben, wenn wir das Thema Leid auch anschneiden, Leid, der Begriff Leid, wir haben es jetzt schon angeschnitten, was verbirgt sich hinter diesem Wort? Leid, Leiden. Unermessliche Arten, Weisen, Formen, Geschehen. Wer kann es fassen? Ein Meer von Leiden. Aber es gibt auch viel Freude dazwischen. Und vor allem, wenn wir diesen lebendigen Gott kennenlernen, wie Mose uns sagt, wie Paulus das darstellt, dann können wir leben in Hoffnung und Zuversicht. Und sonst verzweifeln immer mehr Menschen, die ja nichts wissen von diesem Gott. Warum sie diesen Weg gehen müssen, das müssen wir Gott überlassen. Ist uns ein wunderbares Zeugnis gegeben, und zwar in den Versen 10 und 12. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre. gut durch die modernere Lebensweise 1900. Und wenn in Kraft 80 und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Ja, das ist eine Aussage, ein Bekenntnis, das haben die Menschen immer wieder gemerkt. So schnell gehen die Jahre durch die Lande und die Tage fliegen dahin und das Leben ist vollendet. Wir aber haben, liebe Geschwister, eine unvorstellbare Botschaft, die wir im Herzen tragen. Und zwar im ersten Kapitel der Bibel, im ersten Buch der Bibel und im letzten Buch der Bibel. Und das ist so wunderbar, dass die Bibel mit einer unvorstellbaren Hoffnung anfängt und die Bibel auch mit einer unvorstellbaren Verheißung und Hoffnung endet. Wenn wir ins erste Buch Mose hineinschauen, Kapitel 1, Vers 31, da bezeugt uns das Wort Gottes, 1. Mose 1, 31, und es geschah so, also immer wie Gott, dieser Jahwe es will. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und es ist wichtig, dass wir diesem Jahwe nicht aus der Hand nehmen. Er hat es gemacht, nicht ein zweiter oder ein dritter oder ein vierter, weil man dauernd ihm das entzieht. Entziehen wir, das kommt auch aus der Ersatztheologie. Nicht er. Die Bibel würde nicht sagen, und er. Weil wir haben ja gehört, noch einmal, im 5. Buch Mose, Kapitel 32, da lesen wir ja dauernd, dass er einer ist. Er hat und nicht zwei und nicht drei und nicht vier. Es gibt nicht einen zweiten Gott neben ihm und einen dritten Gott. Es gibt nicht eine zweite Person neben ihm und eine dritte Person. Verstehen wir? Das ist ja wichtig, weil sonst das Ganze destabilisiert und kaputt gemacht wird. Also dieser Jahwe spricht, sieht alles, was er gemacht hat. Also er sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Nicht? Wir wissen ja, dass es nachher nicht mehr sehr gut war. Und da hat er den Messias eingesetzt, dass er die ganze Schöpfung schaffe, neu schaffe. Und nicht eines auslässt. Der Messias hat am Pfahl von Golgatha nicht eines ausgelassen, dass es in dem Abfall bleiben täte, unter der Herrschaft Satans, nicht der Verdammnis. Aber diese Schöpfung hat Gott gemacht. Und dann kam die ganze Schöpfung zu Fall und noch einmal und über den Messias hat er alles wiederhergestellt. Golgatha, eine Wiederherstellung aller Mächte und Kräfte, eine Wiederherstellung all dessen, was ist. Und Johannes sagt, nicht eines hat er ausgelassen. Nicht? Da ist nicht eines, das nicht wäre, durch Jeschua wiederhergestellt. Das ist der zweite Schritt natürlich. Aber hier die Schöpfung, weil manche sagen, Jeschua hätte diese Schöpfung gemacht. Das ist platonisch, das hat Platon gelehrt. Nicht? Nein. Der Sohn kommt nachher und über den Willen des Vaters, über Golgatha, macht er alles, alle Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn. Das heißt, neu geworden. De jure, de facto ist es noch nicht. Hebräerbrief sagt im Kapitel 2, wir sehen es noch nicht wiederhergestellt. Aber Golgatha ist de jure. Der Beweis, die Tatsache, dass Gott in seinem Messias alles neu geschaffen hat, bereits alles. Nicht eines, das draußen wäre. Keine Macht, keine Gewalt, nichts. Aber wir sehen es noch nicht so. Also gut, kommen wir zurück. Also in diesem ersten Kapitel. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war halbbatzig gemacht. Sehr gut. Also wir sehen, unser Gott, der macht nichts Halbbatziges. Oder er ist nicht so, dass er zwar was Gutes gemacht hat wie ein Künstler, und jetzt ist ihm das Zeug vom Tisch gefallen und zerbrochen. Nicht. Oder manche sagen, ja, der Gott hat es zwar gut gemeint, aber er hat einige Fakten nicht mit einberechnet, so wie ein großer Wissenschaftler. Und dann ist das Werk alles Bach abgegangen. Und jetzt muss er seinen Messias holen, weil er selber nicht imstande ist, das wiederherzustellen. Und er muss es jetzt machen. Und Gott muss dabei zuschauen und lernen, der Alte, wie der Junge es macht. Verstehen Sie, alles so wahnsinnige menschliche Vorstellungen. Nein, Gott hat immer nur Absichten des Heils. Auch wenn er den Menschen die Möglichkeit gibt, eben das Böse zu tun, weil es auch, wie wir sehen werden, er selber sagt, ich schaffe das Böse. Von mir aus kommt das Böse und ich werde es auch wieder beenden. Nicht? Ja, also auf jeden Fall, es war sehr gut. Wie sollte jemand auf den Gedanken kommen und meinen, es wäre einmal irgendetwas, irgendwann nicht mehr sehr gut, es gäbe etwas, was nie mehr sehr gut würde, was unendlich schlecht bliebe. Dann müsste man sagen, armer Gott, da hast du also tatsächlich, du bist gar kein Gott. Wenn du es nicht mehr schaffst, alles wieder sehr gut zu machen. Verstehen wir? Der Grieche denkt eben so, nee, das bleibt immer so, kaputt. Nein, der Hebräer sagt, halt, das ist nicht unser Gott. Das ist irgendein Götze, ein Philosophengott. Wenn dieser Gott etwas in unseren Augen schief gehen lässt, dann ist es in seinen Augen nicht schief, weil es ihm dient und weil es immer zum Besten wird. Und darum heißt es am Ende der Bibel, in Offenbarung 21, letzten Buch der Bibel, ja auch so gewaltig, Verse 3, Kapitel 21, die Verse 3 bis 5, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und wir erinnern uns an die Aussage des Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Verschlungen ist der Tod im Sieg. In Sieg, ist nicht ausgelöscht, verschlungen in Sieg, umgewandelt, Metamorphose in Sieg, nicht? Über Golgatha. Auch der schlimmste Tod, der toteste Tod, ist nicht mächtiger als der himmlische Vater. Und er wird seine Knie beugen. Auch der erste Tod, der zweite Tod, und wenn es 10 Tod gäbe, nicht? Verstehen wir? Gott steht darüber. Und dann heißt es, ja, Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Naja, jetzt hat Fromme das besser wissen als Gott und sie sagen, ja, nein, wenn der Mensch nicht will, nicht? Kann so ein kleiner Dackel dagegen einen gewaltigen Gott aufgehen zu sagen, du, also, das ist dann nicht so, wie du meinst. Das wissen wir dann besser. Unsere Theologen haben das ab dem 4. Jahrhundert klar niedergeschrieben, wie es ist. Verstehen, wenn man sich so diese Verhältnisse anguckt, wie eifrig so Prediger die Unendlichkeit der Höllenqualen und der Hölle darstellen. Ah ja, es heißt, was in Psalm 2, ach Gott, lacht ihr. Natürlich verführen sie ja viele zu einem falschen Gottesbild. Ich will die Menschen nicht verachten, aber es sind oft störrische Leute. Sie lesen zwar die Bibel, es wäre ihnen gegeben, meine ich. Also siehe, ich mache alles neu. Und im Kapitel 22, in den Versen 1 bis 5, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.
In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heiligung der Nationen. Gewaltig. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und die Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn Jahwe Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter. Worin besteht denn diese Herrschaft? Verstehen Sie, da heißt in, hier in der Fußnote, schön, dass die Elberfelder Bibel das so korrekt anzeigt, in die Zeitalter der Zeitalter. Und wenn alles hergerichtet sein wird, hört die Zeit auf. Dann gibt es keine Zeit mehr, nicht? Und es hatte mir eine Glaubensschwester, ich habe das vielleicht schon ein paar Mal erzählt, geschrieben: Nein, Bruder Daliat, Sie sind falsch, Sie sind ein Irrlehrer, denn nur die Wiedergeborenen werden herrschen. Also werden im Himmel sein und herrschen. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben: Ja, und über wen herrschen Sie dann, wenn nur alles Herrscher sind? Wenn im Himmel nur Herrscher sind. Herrschenden Herrscher über Herrscher. Meint das die Bibel? Und dann hat sie ganz demütig zurückgeschrieben: Das stimmt. Das stimmt. Und dann haben wir danach, was heißt denn Herrschen? Was meint die Bibel mit Herrschen in die Zeitalter der Zeitalter? Das heißt wiederherstellen, bis Gott alles in allem sein wird. Römer 11, 36. Alles von ihm, alles durch ihn, alles auf ihn hin. In, mit und durch Jeschua, dem Haupt und den Herausgerufenen, bis die Vollzahl zusammen ist. Das ist doch ein gewaltiges Evangelium. Ja, das wollen wir beten. Aber, lieber Vater, an diesem Schabbat preisen wir dich und erheben dich. Du, der du unvorstellbar groß und allmächtig bist und dennoch so gegenwärtig und jedem nahe. Und wie freut sich Jeschua, dass er uns zum Mittler und zum Weg geworden ist, zum Leben geworden ist, auf dich hin. In ihm haben wir das Leben, haben wir Vergebung der Sünden. In ihm und mit ihm und durch ihn sind wir nun Hausgenossen, und in seinem Geiste beten wir ja. So sind wir Erben geworden, deine Erben, Hausgenossen, Mitgenossen. Danke, Vater. Im Namen Jeschuas. Und wir möchten wirklich ein dir gefälliges Gottesbild vermitteln, wie du es uns in deinem Wort doch geoffenbart hast. Ob es gelegen ist oder nicht, ob man uns deswegen schlägt oder schmäht, was soll's? Paulus sagt dem Timotheus, wir werden deswegen geschmäht, weil wir überall predigen, dass Gott der Retter aller Menschen ist. Aber dies ist ein Gebot, dies predige, dies lehre und ertrage das Leid. 1. Timotheus 4, 8, 9 und 10. Ja, Vater, auch wir verkündigen diese Botschaft. Auch wir achten es als Gebot, damit das Gottesbild auch anderen kundgetan wird, das wahre Gottesbild, denen du es offenbaren möchtest, im Namen Jeschuas. Danke, dass wir heute unter deiner Gnade sein dürfen, als Begnadigte. Und wir möchten nun das Geschenk deiner Liebe auch allen anderen kund werden lassen, indem wir diesen Menschen allen in Liebe begegnen. Denn wir haben ja alles geschenkt bekommen. Wie sollten wir die anderen nicht auch daran teilhaben, indem sie unsere Liebe erfahren und erspüren und fragen, was ist der Beweggrund deiner Hoffnung, deiner Liebe, deiner Wesensart. Danke, Vater, im Namen Jeschuas, unseres Heilandes. Danke, dein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.